Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Es ist das erste Mal. Das ist immer ein besonderes Vorrecht, auch eine besondere Freude, Geschwister kennenzulernen. Wir haben uns für diese beiden Abende drei Kapitel aus dem Buch Ezekiel, die drei ersten, vorgenommen. Aber zuerst noch zwei, drei Sätze zu mir. Mein Name, Benedikt Peters. Der Name ist irreführend. Ich bin also nicht aus katholischem Haus. Ich bin geboren in gut lutherischem Haus und meine Sprache verrät mich nicht, wie das manchmal der Fall ist, sondern meine Sprache verdeckt meine Herkunft, meine Identität. Ich bin nicht Schweizer, auch wenn es so tönt oder so klingt, wie die Deutschen sagen. Nein, ich bin in Finnland geboren, ich bin schwedischer Staatsbürger, aber ich bin schon so lange in der Schweiz, dass die Schweizer selber nichts merken. Meine Frau ist Schweizerin, wir haben vier Kinder, die sind alle Schweizer, alles gute Thurgauer. Wir wohnen am Bodensee, in Arbon heißt der Ort, Städtchen von 12.000 Einwohnern. Und dort bin ich in der Gemeinde, die ich zu gründen mithalf vor etwa 20 Jahren. Wir sind gut 60 Erwachsene dort. Das ist also meine geistliche Heimat, da gehe ich aus und ein. Aber wie gesagt, ich bin viel unterwegs. Es sind jedes Jahr fünf, manchmal bis gegen 6 Monate, wo ich unterwegs bin, also außer Haus. Ich bin dankbar, dass meine Frau auch hinter meinem Dienst steht. Sie wäre heute Abend gern mitgekommen, aber sie muss einen Dienst vorbereiten, den sie tut, seit vielen Jahren sehr treu. Und ich sage das immer gerne, sie ist eine tüchtige, eine eifrige, eine fleißige Kindermissionarin. Und morgen Nachmittag hat sie Kinderstunde. Und da erwartet sie wieder so an die 30 Kinder, fast alles Ausländerkinder, alles Kinder, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, Kinder, die sonst das Evangelium, das Wort Gottes nie zu hören bekommen. Ja, so viel also zu mir. Und jetzt wollen wir den Propheten Ezekiel aufschlagen. Wir haben einige Verse jetzt schon gehört. Wir wollen jetzt die drei ersten Verse aus Ezekiel lesen. Ezekiel 1, die Verse 1 bis 3. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Fluss Kebar, da taten sich die Himmel auf, und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Ezekiel, dem Sohn Buses, dem Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar. Und daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. Ich will in knappen Zügen etwas sagen zum Propheten Ezekiel selbst, das heißt zu seiner Zeit. Wir haben hier ja einige Angaben zu seiner Zeit, die Zeit, in der er lebte. Dann einige Sätze zur Botschaft des Propheten. Und dann wollen wir uns anhand einer Folie einen Blick gönnen auf den Aufbau des Buches, weil der Aufbau des Buches uns besonders deutlich zeigt, was die Botschaft dieses Mannes ist. Ezekiel war ein jüngerer Zeitgenosse Jeremias. Jeremia war in Jerusalem, hatte schon 35 Jahre das Wort des Herrn verkündigt, als das Wort des Herrn das erste Mal an Ezekiel erging. Ezekiel war im 5. Jahr seiner Wegführung. Er war also schon 5 Jahre in Babylon gewesen, als er diese Weissagungen empfing. Da war er 30 Jahre alt. Das wird ja auch gesagt in der Einleitung. Und das bedeutet, man kann das gut ausrechnen, er wurde nämlich im Jahre 598 bei der zweiten Wegführung von jüdischen Bewohnern Jerusalems nach Babylon, da wurde Ezekiel ebenfalls nach Babylon verschleppt. Er war 30 Jahre alt, als er diese Visionen empfing im Jahre 593. Er wurde also im Jahr 623 geboren. Er wurde geboren kurz vor Regierungsantritt des letzten Erweckungskönigs auf dem Thron Davids, vor Josia. Das heißt, nein, ich habe es jetzt falsch gesagt. Josia regierte schon, aber er wurde kurz vor der Entdeckung der Buchrolle, der Rolle des Gesetzes im Tempel zur Zeit Josias geboren. Er war 2 Jahre alt, als diese Buchrolle, die Rolle des Gesetzes im Tempel gefunden wurde und das Lesen, das Vorlesen des Gesetzes vor den Ohren des Königs bewegte ihn zur Buße, und das war der Anfang der letzten geistlichen Erweckung in Juda, und Jerusalem. Der König Josia sorgte dafür, dass das Gesetz gelehrt wurde. So wuchs also Hesekiel auf in Zeiten der Erweckung. Und er hörte in den Gassen Jerusalems Jeremia predigen. Schon zur Zeit der Regierung Josias, auch zur Zeit der Regierung Joachims und Joachins. Nach dem Tod Josias fiel das Volk wieder ab, und bald legte sich die Düsternis des Unglaubens, des Aberglaubens, des Götzendienstes über Jerusalem, und Gott erweckte die Babylonier als Gerichtswerkzeug, um Jerusalem zu bedrängen. Im Jahre 605 kam es zu einer ersten Verschleppung. Hier bekommen wir einen Eindruck von der Zeit. Diese Linien, diese gezackten Linien, die stellen jedes Mal eine Katastrophe dar. 3 Wegführungen im Jahre 609, die erste, im Jahre 598 die zweite, im Jahr 587 die dritte Wegführung von Juden, und damals wurden Tempel und Stadt zerstört. Hesekiel war 18 Jahre alt, als die Babylonier erstmals Jerusalem belagerten, in die Stadt eindrangen und Bewohner der Stadt verschleppten. 18 Jahre alt. Und das muss auf ihn Eindruck gemacht haben. Er wird sich erinnert haben an alles, was er gehört hatte von Jeremia. Er konnte daran sehen, dass die Worte Gottes in Erfüllung gehen. Dann im Jahre 598 oder 97, die Angaben gehen in den Büchern jeweils um ein Jahr auseinander, im Jahre 598 kam es zu einer zweiten Wegführung von Bewohnern Jerusalems aus der Stadt, und diesmal wurde auch Hesekiel verschleppt. Bei der ersten Wegführung wurde Daniel verschleppt, das steht in Daniel 1, in den ersten Versen, und bei der zweiten Wegführung wurde Hesekiel verschleppt. Daniel und Hesekiel waren Zeitgenossen, sie lebten sogar in der gleichen Stadt. Das heißt, Daniel in der Stadt Babylon selbst, Hesekiel in einer Judenkolonie außerhalb der Stadt. In der Judenkolonie Tel Abib. Am Fluss Kebar. Kebar, der Fluss Kebar auf Babylonisch Naru Kabaru, bedeutet einfach großer Fluss. Das war ein großer Kanal, der Euphratwasser in einem großen Bogen westlich an der Stadt vorbeiführte. Und da ließen sich Juden nieder, dort wurde ihnen ein Platz angewiesen. Und dort lebte Hesekiel. Offensichtlich war das Haus Hesekiels bald ein Ort, an dem sich jüdische Älteste einzufinden pflegten, um von ihm ein Wort des Herrn, Rat und Wegweisung zu bekommen. Steht einige Male im Buch Hesekiel. Hesekiel wurde zum Propheten berufen, als er 30 Jahre alt war. Wir werden darauf nachher noch zurückkommen. Was ist nun die Botschaft dieses Mannes? Übrigens, das sollten wir uns noch merken. Meistens halten wir fest, wir studieren das Leben Jeremias und dann sagen wir meistens, er habe vergeblich gepredigt, zwei Bekehrte, Baruch, Ben-Neria, der Schreiber, und Ebed-Melech, der Mohr, und sonst keiner. Nein, sein Dienst hat reiche Frucht gebracht, schon zu seinen Lebzeiten. Wir dürfen wohl annehmen, dass Hesekiel durch die Botschaft des Jeremia zu dem wurde, was er wurde, zu einem gottesfürchtigen Mann, zu einem Priester, der ein Herz hatte für Gottes Herrlichkeit und den Gott zum Propheten berief. Also so hat Jeremia durch den Dienst des Hesekiel Frucht gebracht. Und Daniel hörte Jeremia auch predigen. Und es wird auch dem Einfluss des Jeremia zuzuschreiben sein, dass Daniel von Anfang an, als er in Babylon war, seinen Kurs festlegte. Also Jeremia hat Frucht gebracht. Niemand dient dem Herrn fruchtlos, auch wenn wir die Ergebnisse nicht sehen. Die Botschaft des Propheten. Ein Prophet ist jemand, der Verborgenes aufdeckt. Das ist die allgemeinste Umschreibung von Weissagung. Was Weissagung sei, Weissagung ist Verborgenes aufdecken. So wird es in 1. Korinther 14 gegen Ende des Kapitels und in der Mitte des Kapitels ungefähr beschrieben. Das tut der Prophet und Hesekiel deckt Verborgenes auf. Er deckt Gräuel auf, Sünden auf. 38 Mal kommt das Wort Gräuel vor im Propheten Hesekiel. Dieses Wort steht für Götzendienst. Entsprechend kündigt er Unglück an. Hinter der sauberen Fassade des Tempels, der noch steht, während er schon verschleppt ist, deckt er das auf, was in den Herzen wirklich vorgeht, Götzendienst. Dieses Volk hat seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lassen, steht in Kapitel 14, Vers 1 oder Vers 3. Entsprechend kündigt er das Unglück an, das nicht abgewendet werden kann. Er kann keine Wiederherstellung, keine Erweckung ankündigen, sondern nur Untergang. Und trotzdem, die besondere Botschaft des Propheten Hesekiel ist die Herrlichkeit des Herrn. Man vergleicht ja gerne die vier großen Propheten miteinander. Jesaja, sein Thema, die Errettung des Herrn. Jeremia, seine Botschaft, das Gericht des Herrn. Daniel, seine Botschaft, das Königtum des Herrn. Und Hesekiel, seine Botschaft, die Herrlichkeit des Herrn. Und das ist eigentlich überraschend, wo er doch so schonungslos die Sünde des Volkes aufdeckt und so schonungslos wie kein Zweiter das Ende Jerusalems ankündigt und beschreibt, in aller Eindringlichkeit. Und doch ist seine Hauptbotschaft die Herrlichkeit des Herrn. Schauen wir uns einmal die Einteilung dieses Buches an, und das macht uns bewusst, dass das wirklich seine Botschaft ist. Das ist es, was Hesekiel an allem, was er von Gott hört und empfing, besonders erkannt hat und was ihn am meisten bewegt hat. Ja, diese Einteilung zeigt uns, dass Hesekiel anfängt, sein Buch fängt dann mit einer Vision der Herrlichkeit Jahwes, Kabod Jahweh. Das kommt in Kapitel 1, dieses Wort, schon vor. Insgesamt kommt der Ausdruck Kabod Jahweh, Herrlichkeit Jahwes, Herrlichkeit des Herrn, 9-mal vor. In Hesekiel das Wort Kabod 18-mal, Kabod, Herrlichkeit. Und das Buch beginnt mit einer Vision der Herrlichkeit des Herrn. Und im Lichte dieser Vision wird erst die Verunreinigung, der Skandal des Götzendienstes deutlich. Wie furchtbar das ist. Und entsprechend zeigt der erste Teil seiner Botschaft, seines Buches, wie die Herrlichkeit weicht. Darum geht es in den ersten 11 Kapiteln. Jetzt schauen wir uns nur das Ende, die Kapitel 40 bis 48 an, was da der Inhalt ist. Der Inhalt der Kapitel 40 bis 48, auch eine Vision, diesmal Vision eines reinen Tempels, des neuen Tempels, wo nichts Unreines ist. Und die Herrlichkeit des Herrn, die Kabod Yahweh, kehrt zurück. Dieser einfache Aufbau zeigt, dass eben die Herrlichkeit des Herrn das beherrschende Thema des Buches ist. Und es wird uns hier deutlich, die wahre Tragödie ist nicht das Exil der Juden, obwohl die Juden selbst es so empfanden. Sie saßen in Babel und weinten, hängten ihre Harfen an die Weiden und weinten. Und sie empfanden das als die Tragödie, dass sie in der Ferne leben und sterben mussten. Aber Hesekiel hat begriffen, dass die wirkliche Tragödie ist nicht das Exil der Juden, sondern das Exil Gottes. Dass Gott die Stadt verlassen hat. Und darum ist das Exil nicht dann beendet, wenn die Juden zurückkehren. Das Exil ist beendet, wenn Gott zurückkehrt. Erst dann. Das zeigt uns ja der Aufbau dieses Buches. So denkt ein Priester. Hesekiel ist ein Priester. Ein Priester ist jemand, der die Ehre Gottes über alles stellt. Und ihn schmerzt es noch mehr, als es ihn schmerzte, dass er selbst Jerusalem verlassen musste, noch mehr schmerzt ihn die Tatsache, dass Gott selbst die Stadt verlassen würde. Aber sein Herz muss sich unbeschreiblich darüber gefreut haben, dass Gott ihm offenbarte, dass dieser ganze Weg des Exils und all dieser Erniedrigung eines Exils, das 2,5 tausend Jahre dauern würde mindestens. Und dass es so lange dauern würde, wusste Hesekiel nicht, aber es würde lange dauern. Aber es muss sein Herz unbeschreiblich getröstet haben zu wissen, dass dieser ganze Weg der Erniedrigung, der Züchtigung durch Gott, Etappen waren auf dem Weg zum Ziel, das Gott sich von Anfang an gesetzt hatte. Nämlich, dass er in seiner ganzen Herrlichkeit unter diesem Volk wohnen würde, bleibend. Und so ist das letzte Wort in diesem Buch, ja, wir können es uns kaum vorstellen, wie Hesekiel zumute gewesen sein muss, als er das Buch abschloss und dann diesen letzten Satz hinsetzte. Hesekiel 48, Vers 35, der Name der Stadt, dieses Jerusalem, das so furchtbar verunreinigt war in seiner Zeit, aber des neuen Jerusalem, der Name der Stadt soll von nun an heißen Yahweh Shammah, der Herr da selbst. Gott wieder da selbst. Und zwar, um fortan sein Volk und die Stadt nie mehr zu verlassen. Das also ist die Botschaft Hesekiels und entsprechend ist sein Buch aufgebaut. Und nun wenden wir uns dem ersten Kapitel zu und wollen hier versuchen zu verstehen, was dieses Gesicht für Hesekiel bedeutete, was es für Israel bedeutet und was es auch für uns bedeutet. Hesekiel 1 gehört gewiss zu den Kapiteln, die uns mehr Mühe bereiten als andere Kapitel in der Bibel. Es gibt ja einige so Abschnitte in der Bibel, die sind dafür bekannt, dass sie einfach schwierig sind. Und ich muss sagen, dass der Prophet Hesekiel von allen Propheten mir am längsten wie ein Klotz im Magen gelegen ist. Es dauerte sehr lange, bis ich Hesekiel irgendwie verdaut hatte. Und ich will versuchen, heute Abend dieses erste Kapitel von Hesekiel zu erklären. Wir können nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Ich will versuchen, das zu sagen, was mir das Wichtigste scheint. Nun etwas zu dieser Angabe der Zeit, die wir im Vers 1 gelesen haben. Es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat. Es wird hier nicht gesagt, wovon dieses 30. Jahr, von wo an oder von wovon es zu zählen sei. Irgendein Regierungsantritt eines Königs oder so etwas. Und so kommt eigentlich nur in Frage, das 30. Jahr, das ist das Alter Hesekiels, als er 30 war. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Datum im Leben eines Priesters, eines Leviten. Denn mit 30 begannen die Leviten, begannen die Priester ihren Dienst im Tempel. Mit 25 wurden sie schon eingeführt in den Dienst, aber erst mit 30 begann ihr Dienst im vollen Sinn. 4. Mose 4, Vers 3. 4. Mose 4, Vers 3. Von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren. So lange sollen sie Dienst tun. Nun war der Tag gekommen, auf den Hesekiel während aller Jahre seiner Jugend gewartet hatte. Sobald er alt genug war, um zu verstehen, was sein Vater tat, Priester, und er mit durfte und einfach zuschauen durfte, hatte der Vater ihm gesagt und ihn darüber unterrichtet, du wirst einmal Priester sein wie ich, dazu bist du geboren. Und so wuchs er auf und sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, Priester zu sein im Tempel Gottes. Und jetzt wird er 30, jetzt ist der Tag da und er ist in der Fremde. Er kann den Priesterdienst nicht verrichten. Das bedeutet, dass sein ganzer Lebenssinn zerstört ist. Denn dazu ist er geboren worden. Und das hat er sich nicht einmal selber ausgesucht. Er hat sich nicht selber ausgesucht, als Sohn eines Priesters geboren zu werden. Kann man sich ja gar nicht aussuchen. Das hatte Gott verfügt, Gott verordnet. Und wie passte das jetzt zusammen? Der Gott, der es verfügt und verordnet hatte, dass er Priester sein solle, dass das sein Lebensinhalt sein solle, hatte es zugelassen, dass er jetzt gar nicht in Jerusalem leben darf. Er war 25, als er verschleppt wurde. Mit 25 begannen die Priester zu helfen. Und so hat er 5 Jahre lang, er konnte nie in den Tempel gehen, um da mit Hand anzulegen, 5 Jahre lang hat er gewartet. Und er wird wohl gewartet haben, Jahr für Jahr, ob es nicht doch eine Wende gäbe und die Verschleppten zurückkehren dürfen. Und die Wende kam nicht. Stattdessen geschieht in seinem 30. Lebensjahr etwas ganz anderes. Nun, wir können uns sehr gut vorstellen, dass Hesekiel morgen für morgen Richtung Jerusalem geschaut hat. Wann kommt endlich die Hilfe aus Zion? Wird er sich gefragt haben. Es wird ihm gegangen sein, wie Johannes auf der Insel Patmos, ausgesetzt auf die Insel Patmos, im Exil, auf ein Abstellgeleise gestellt. Gerade in einer Zeit, da die Gemeinden ihn nötiger brauchten als je, wo Antichristen und falsche Brüder in die Gemeinden eindrangen. Da sitzt er auf dieser Insel Patmos und er wird auch jeden Morgen hinübergeguckt haben zum kleinen asiatischen Festland. Wann komme ich endlich weg von dieser Insel? Und Hesekiel, was mit ihm geschah, geschah nachher auch Johannes. Der Himmel tut sich ihm auf. Und so schaut er, bekommt er einen Blick in eine ganz andere Richtung. Und das zeigt uns, dass Gott die Hände nicht gebunden sind. Selbst wenn ein Apostel wie Paulus ins Gefängnis kommt, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Gott sind die Hände nicht gebunden. Und so hat er für diesen Mann, für Hesekiel, dessen Herz für Gott schlägt, einen Dienst. Ja, was sieht Hesekiel in diesem eröffnenden Gesicht? Es wird in den Versen 4 bis 29 beschrieben. Er sieht den Thron Gottes. So steht im Vers 26. Oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteins, und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen obendrauf. Er sieht den Thron Gottes. Und das, was Ezekiel hier gesehen hat, das hat ihn so ergriffen, wir merken das an seiner Schilderung. Von allen Seiten beschreibt er diesen Thron. Er hat für nichts mehr Augen, als für diesen Thron und für den, der auf diesem Thron sitzt. Und hier bekommt er die Antwort auf das, was er sich nicht zu erklären wusste. Er begriff, dass alles, was ihn befallen hatte, was die Juden befallen hatte, was noch geschehen würde, er begriff, dass alles von Gottes Thron verordnet war. Er begriff, dass der, der auf dem Thron sitzt, wirklich im Regiment ist. Er ist auf dem Thron. Alles ist ihm untertan. Nichts und niemand ist über ihm. Kein Geschehen geschieht ohne seinen Willen. Nichts. Und so muss auch das, was ihn befallen hatte, geschehen sein nach dem Willen dessen, der auf dem Thron sitzt. Und wenn man um sich schaute, dann sah man eigentlich nur Überhandnehmen der Sünde und Triumph der Gottlosen, und die Heiden mit ihren Göttern erwiesen sich stärker als Israel mit dem Bekenntnis zu seinem Gott. Und so sah es nach alle menschlichen Urteilen danach aus, als hätte Gott die Welt verlassen, sich selbst überlassen, dem Bösen überlassen, und als ob das Böse schalten und walten könne nach Belieben. So sieht es aus für uns, die wir mitten im Gewühl des Lebens sind, die wir uns wie die Maulwürfe unsere Gänge durchs Erdreich wühlen, wie der Maulwurf, der die Sonne nie sieht. Und so sehen wir den, der auf dem Thron sitzt, nicht. Der Geist Gottes öffnet hier Ezekiel die Augen, und mit einem Mal sieht er alles im Licht Gottes. Und das, was Ezekiel hier gesehen hat, hat er aufgeschrieben, damit wir es auch sehen dürfen. Gott gibt ja nicht jedem Privatoffenbarungen. Er hat einzelnen auserwählten Zeugen seine Offenbarungen gegeben, und die haben sie aufgeschrieben. Er gibt nicht allen Privatoffenbarungen. Er hat es aber aufschreiben lassen, damit wir das auch sehen, was Ezekiel sah. Und durch Gottes Geist belehrt, können wir durch Gottes Wort das auch sehen. Und erkennen und verstehen, dass nichts geschieht ohne den, der auf dem Thron ist. Die Hand des Herrn kam über ihn. So heißt es im Vers 3. Die Hand des Herrn, das ist der Geist des Herrn. Und das Ergebnis ist, ich sah. Der Geist Gottes öffnet uns die Augen. Und was sieht Ezekiel? Er sieht den Thron Gottes und er sieht die Herrlichkeit dessen, der auf dem Thron sitzt. Das ist das doppelte Werk des Heiligen Geistes. Genau das wirkt der Heilige Geist. Das war bei Johannes auch so. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für Gottes Thron. Nun, wir können nicht geöffnete Augen bekommen haben über Gottes Thron und dann so weiterleben wie bisher. Wenn uns Gottes Geist die Augen öffnet für Gottes Regiment, für Gottes Regierung, für den, der auf dem Thron sitzt, dann beugen wir uns vor ihm. Der Geist Gottes beugt uns unter Gottes Willen, unter Gottes Regierung, unter Gottes Regiment. Und der Geist Gottes öffnet uns die Augen für die Herrlichkeit des Herrn. Herrlichkeit. Nun ist dieses Wort mehrfach gefallen. Was bedeutet denn Herrlichkeit? Man kann das so umschreiben. Die Herrlichkeit Gottes, das ist die Gesamtheit aller seiner Vollkommenheiten. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Gesamtheit aller seiner Vollkommenheiten. Seine vollkommene Gerechtigkeit. Seine vollkommene Macht. Sein vollkommenes Wissen. Seine vollkommene Weisheit. Seine vollkommene Gnade. Alle seine Vollkommenheiten zusammen, das ist Gottes Herrlichkeit. Und jetzt wenden wir das an auf das, was Hesekiel hier sagt. Und dann begreifen wir, dass nur der Geist Gottes uns das lehren kann. Hesekiel hat ja nur Katastrophen erlebt. Und was sieht er? Er sieht in all dem, was ihn, was die Juden befallen hat, sieht er die Herrlichkeit Gottes aufstrahlen. Er sieht in all dem Gottes Vollkommenheiten. Gott ist es, der handelt, der wirkt. Er sieht an all dem Gottes Weisheit, Gottes Allmacht, Gottes Heiligkeit, Gottes Gnade, Gottes Treue. Ja, glücklich der Mensch, der diesen Blick bekommt. Schauen wir uns jetzt einige Einzelheiten dieses Gesichts an. Verse 4 bis 14. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her, eine große Wolke und ein Feuer sich ineinander schlingend, und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus der Mitte des Feuers her strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen, und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen, und jedes hatte vier Angesichter, und jedes von ihnen hatte vier Flügel, und ihre Füße waren gerade Füße, und ihre Fußsohlen wie die Fußsohlen eines Kalbes, und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln, an ihren vier Seiten, und die vier hatten ihre Angesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren verbunden, einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen ein jedes stracks vor sich hin. Die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschenangesicht, und rechts hatten die vier eines Löwenangesicht, und links hatten die vier eines Stieres Angesicht, und eines Adlers Angesicht hatten die vier. Und ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Jedes hatte zwei Flügel miteinander verbunden und zwei, welche ihre Leiber bedeckten. Und sie gingen ein jedes stracks vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Das Feuer fuhr umher zwischen den lebendigen Wesen, und das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer gingen Blitze hervor, und die lebendigen Wesen liefen hin und her wie das Aussehen von Blitzstrahlen. Wir haben hier verschiedene Dinge, die uns bekannt sind aus anderen Abschnitten des Wortes Gottes. Gewölk, Sturm, Blitz. Das sind Dinge, die Gottes Herannahen und Gottes Handeln im Gericht begleiten. So lesen wir es zum Beispiel im Psalm 18. Und so lesen wir es nachher auch in Offenbarung 4, Offenbarung 8, Offenbarung 11, Offenbarung 16. Nehmen wir nur ein Beispiel, Psalm 18, Verse 12 bis 14 oder 13 bis 15 nach anderer Verseinteilung. Aus dem Glanz vor ihm fuhr sein dichtes Gewölk vorüber. Hier beschreibt David das Eingreifen des Herrn im Zorn über seine Feinde. Und das sind die Begleiterscheinungen dieses Eingreifens. Gewölk, Hagel, feurige Kohlen. Es donnerte der Herr in den Himmeln, der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und feurige Kohlen, und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie und er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Ja, es war Gericht über Jude und Jerusalem gekommen, es war ein Sturm über Jerusalem niedergegangen, Der Sturm steht für das Unglück, das Gott über Jerusalem brachte. Ich habe hier eine Parallelstelle angeführt, Hesekiel 13, Verse 11 und 12. Hier sagt Hesekiel, sprich zu den Übertünchern, sie soll fallen, es kommt ein überschwemmender Regen und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen und ein Sturmwind wird losbrechen, siehe die Mauer fällt. Der Sturm steht also für das Unglück, das über Jerusalem kommt, die Zerstörung, die Verwüstung. Nun sieht Hesekiel aber gleichzeitig auch einen Glanz. Rings um all das, all diese Merkmale, die von Zorn und von Gericht sprechen, inmitten von Gewölk und Dunkel und Feuer, Feuer spricht auch von Gottes Zorn gegenüber der Sünde, da sieht er einen Glanz. Glanz, dieses Wort kommt nicht so häufig vor im Alten Testament, Noga heißt es. Es kommt aber vor an sehr bemerkenswerten Stellen. Ich habe hier angeführt Jesaja 60, Vers 3. Jesaja 60, Vers 3. Und Nationen wandeln zu deinem Licht hin und Könige zum Glanz deines Aufgangs. Der Glanz steht hier für die Pracht des wiederhergestellten Jerusalem. Und das zeigt uns, dass Gott inmitten des Zornes, inmitten des Gerichts, verfolgt er dieses Ziel. Also das Gericht ist nicht das Ende, sondern das ist eine Etappe auf dem Weg zum Ziel. Sein Volk soll noch ein Licht werden unter den Völkern. Dann steht hier, dass das, was er sah, es strahlte wie glänzendes Metall. Nun, dieses Wort Metall, es ist nicht ganz leicht. Hebräisch Chashmal, es kommt, glaube ich, auch nur hier vor, also nur in Hesekiel, Hesekiel 1, sonst nirgends in der Bibel. Und darum haben sich die Übersetzer ziemlich schwer getan damit. Elberfelder übersetzt glänzendes Metall. Zunz, der jüdische Bibelübersetzer Zunz, übersetzt Golderz. Martin Buber, auch jüdischer Bibelübersetzer, Asem-Erz, was Asem ist, weiß ich gar nicht. Er verwendet ja manchmal Wörter, die kennt kein Mensch. Asem-Erz, Tursinai, Eiskristall. Dann gibt es eine hebräisch-deutsche Bibelausgabe, die in Nordamerika erschienen ist, also von der dortigen jüdischen Gemeinde, von der Jewish Publication Society. Und sie übersetzen dieses Wort Chashmal mit Amber. Das ist Bernstein. Und bekanntlich, ja bekanntlich, nein, das ist jetzt falsch gesagt, aber der Wiederbelieber der hebräischen Sprache, also der dafür sorgt und arbeitet und kämpfte, bis es tatsächlich so geschah, dass Hebräisch zur Nationalsprache wurde, des wiederzubauenden israelischen Staates, Eliezer ben Yehuda, hat dieses Wort hier genommen für Elektrizität. Er sucht ja immer irgendwo Wörter, die es im Hebräischen schon gibt. Und wenn nicht in der Bibel, dann in der nachbiblischen Literatur. Und wenn er dort nichts fand, im Aramäischen. Und wenn er dort nichts fand, im Syrischen. Wenn er dort nichts fand, im Arabischen. Und hier hat er also ein Wort gefunden, Chashmal. Er dachte, ach so, das könnt ihr nehmen für Elektrizität. Also etwas, das irgendwie glänzt, funkelt. Metall, metallic. Die meisten übersetzen es mit Metall. Luther ganz einfach, lichthell. Nun, Metall, wenn wir Metall hören oder Eiskristall, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Gott und Gottes Regiment, dass das so sei wie eine Maschine. Etwas Starres, etwas Unerbittliches, dass Gottes Regiment wie eine eherne Maschine auf großen Rädern an Schienen entlang läuft. Aber so ist es nicht. Denn wir haben beim Lesen gemerkt, dass viel häufiger als dieser Ausdruck wird verwendet der Ausdruck lebendige Wesen, hebräisch Chayot, lebendige Wesen. Mit dem Thron Gottes sind verbunden lebendige Wesen. Das sieht auch Johannes in Offenbarung 4. Und das bedeutet, dass Gottes Regierung die Regierung dessen ist, den die Bibel den lebendigen Gott nennt. Gott ist der lebendige Gott. Gott ist nicht eine Maschine. Gott ist nicht ein Prinzip. Gott ist nicht eine Kraft. Er ist eine Person, eine lebendige Person. Und darum glaubt der Bibelleser, darum glaubt der Christ nicht an das, was die Philosophen Determinismus nennen. Also, dass alles nach Notwendigkeit geschehe, mit irrener Notwendigkeit. Darum glaubt der Christ auch nicht an das Kismet der Muslimanen, sondern der Christ glaubt an den lebendigen Gott. Wir glauben auch an Gottes Vorsatz und dass Gott nach Vorsatz handelt. Und dass er die, die er zuvor erkannt hat und nach Vorsatz berufen hat, auch an das Ziel bringt, das er ihnen bestimmt hat. Das glauben wir auch. Natürlich glauben wir an Erwählung und Vorherbestimmung. Die Bibel spricht davon. Aber wir glauben an einen lebendigen Gott, der das alles wirkt. Und wir wissen, was es heißt, einen lebendigen Gott haben. Wir wissen, was es heißt, zu beten und zu ihm zu rufen und er greift ein und antwortet. Manchmal sehr direkt. Manchmal bei ganz belanglosen Dingen, wie zum Beispiel einer Erkältung, darf man dann beten und darauf vertrauen, dass Gott uns heilt. Letzte Woche, da war ich eine Woche in Deutschland, hatte dort Vorträge, 10 Vorträge über das Buch Prediger. Und dann an einem Abend, da bekam ich so starkes Halsweh, also ich konnte kaum noch reden. Und dann habe ich wirklich gebetet, dass der Herr gibt, dass es über Nacht weggeht. Und am anderen Morgen konnte ich Fortsetzung machen, als ob nichts gewesen wäre. Der erhört Gebet. Es ist ein lebendiger Gott. Wir dürfen zu ihm reden. Er antwortet. Und so heißt es von den lebendigen Wesen, sie hatten die Gestalt eines Menschen. All diese Stellen, ich habe sie hier angeführt, lebendiges Wesen, kommt sehr häufig vor in diesem Kapitel. Sie haben die Gestalt eines Menschen. Zwar haben sie auch Angesichter von Tieren, eines Ochsen, eines Löwen und eines Adlers, aber sie werden so beschrieben, dass sie als Menschen erscheinen. Ihr Aussehen, die Gestalt eines Menschen. Sie haben das Gesicht eines Menschen, sie haben Hände wie ein Mensch und was den Menschen besonders charakterisiert, ist sein Gesicht, dann seine Hände und drittens sein aufrechter Gang. Und so heißt es auch, dass sie aufrecht gingen. So steht im Vers 7. Ihre Füße waren gerade, so übersetzt es Elberfelder, wie es mir scheint, ein bisschen unglücklich. Luther hat das hier besser übersetzt. Ihre Beine standen gerade. Gerade, also der aufrechte Gang, Hände und Gesicht. Merkmale des Menschen. Und das zeigt uns erneut, dass Gottes Regiment, das, was Gott in seiner Vorsehung wirkt, so wie er sein Volk, ja diese Welt führt, dass das eben nicht einer Maschine gleicht, sondern vielmehr eben einer lebendigen Person. Und was wäre dem Menschenkind vertrauter als ein Mensch? Und gegen Ende des Kapitels wird Hesekiel davon reden und sagen, auf dem Thron saß einer. Der sah aus wie ein Mensch. Wie ein Menschensohn. Ja, es ist so, dass alles, was Gott tut in Schöpfung, in Erlösung, in seiner Regierung, dass er alles tut für den Menschen. Er hat diese Erde erschaffen für den Menschen. Er hat nachher Erlösung gewirkt für den Menschen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, Hebräer 2, Vers 15, sagt, für wahr, Gott nimmt sich nicht der Engel an, aber des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also er nimmt sich der Menschen an. Und das sieht Hesekiel Und der Glaube bekennt und sieht, dass das, was Gott wirkt, auch in unserem Leben, was er uns widerfahren lässt in unserem Leben, es ist nicht unmenschlich. Paulus sagt das den Korinthern an einer Stelle. Es hat euch keine Versuchung befallen, als nur eine menschliche. 1. Korinther 10, Vers 13. Es ist nicht unmenschlich. Denn der, der im Regiment sitzt, er ist der Menschensohn. Er war als Mensch auf dieser Erde. Er kennt, wie Psalm 103 schon sagt, er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, dass wir Staub sind. Und dann heißt es, sie wandten sich nicht, wenn sie gingen geradeaus. Das wird dreimal gesagt. Das muss sehr wichtig sein. Nun, wir sollten nicht versuchen, uns das, was hier beschrieben wird, sinnlich vorzustellen. Sondern wir sollen versuchen, diese Aussagen zu verstehen, was bedeuten sie. Was meint die Bibel, wenn sie spricht von Feuer, von Gewölk, von Blitzen, von Sturm? Und so, was meint dieser Ausdruck, sie gingen geradeaus, sie wandten sich nicht? Und dass das dreimal gesagt wird, zeigt, es muss wichtig sein. Es bedeutet, dass Gott weiß, was er tut. Gott kommt nie von seinem Vorsatz ab. Nun, für den Menschen, für menschliches Urteilen sah es so aus. Jetzt sind die Babylonier siegreich. Jetzt werden Juden aus der Stadt vertrieben. Und Hesekiel muss ankündigen, dass der Tempel zerstört werden wird. Gott die Stadt verlassen wird. Und es sieht so aus, als ob Gott seine Verheißung und seinen Plan, seinen Vorsatz zurückgenommen habe. Aber das wird Gott nie tun. Gott geht nie zurück von seinem Plan, von seinem Vorsatz, von seinem Vorhaben. Wir kennen sicher alle dieses schöne Lied von Paul Gerhardt, wo es in einer Strophe heißt, in diesem Lied befiehl du deine Wege, da heißt es in einer Strophe, und obgleich alle Teufel ja wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Es muss. Denn Gott ist im Regiment. Und so heißt es, sie gingen geradeaus. Es ist auch bemerkenswert, dass Gott nie etwas zurücknehmen muss von Dingen, die er angekündigt hat, die er gesagt hat. Er muss nie sagen, oh, das war ein Irrtum, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das müssen wir jetzt ändern. Und es ist auch so, dass Gott nie etwas zurücknehmen wird, was er beschlossen hat. Hat Gott beschlossen, dass Unglück über uns kommen soll? Nun, Gott tut das nicht, weil er einfach der Mächtigere ist, sondern weil es verdient ist. Hat Gott beschlossen, dass verdientes Unglück über uns kommen soll, dann kommt das Unglück und wir können es nicht aufhalten. Wir können es durch nichts wegzaubern. Das sagt Jesaja, dass auch Babylon mit allen Zaubersprüchen das Unglück nicht wegzaubern kann, dass Gott über Babylon verhängt. Will uns Gott etwas Gutes geben, dann kann das niemand verhindern. Niemand kann Gott aufhalten. Ich habe hier ein schönes Zitat, das möchte ich euch vorlesen. Es stammt von Rosenius, den einige von euch wahrscheinlich kennen, schwedischer Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts. Und ich habe das aus einer Sammlung von Artikeln von ihm. Und er schreibt dort, wir sollen Gott fürchten und lieben über alles und all unser Vertrauen auf ihn setzen. Vor dem, der so groß ist, dass ich mich ganz auf ihn verlasse, empfinde ich gleichzeitig eine gewisse Furcht. Ich habe Scheu davor, etwas zu tun, das ihm nicht gefallen könnte. Als Christ glaube ich, dass sowohl alles Gute als auch alles Böse in Gottes Hand ist. Er kann das Böse gegen mich loslassen, wenn er will, und er kann es zurückziehen, wann er will. Will er mir etwas Gutes zukommen lassen, bekomme ich es. Hält er es zurück, kann ich es unmöglich an mich nehmen. Dieser feste Glaube ist der Grund von beidem, der Gottesfurcht und des Gottvertrauens. Wir sehen hier also, dass diese beiden Dinge einander immer folgen. Dann lesen wir von Vers 15 an, Hesekiel 1 von Vers 15 an, und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits. Und die vier hatten einerlei Gestalt und ihr Aussehen und ihre Arbeit war wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre, wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin, sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Hier lesen wir jetzt von Rädern. Und das ist der Grund, warum man vom Thronwagen Gottes spricht. Der Thron Gottes hat Räder. Was soll das nun besagen? Das will uns zeigen, dass Gott nie untätig ist. Wir denken vielfach, Gott stehe still, Gott schlafe, Gott handle nicht, Gott tue nichts. Gott ist nie untätig. Gott arbeitet immer an seinem Vorsatz. Er treibt beständig seinen Plan voran. Beständig. Und das zeigen uns die Räder. Die Räder gehen beständig voran. Nun, oft meinen wir, auch Gerechte und Knechte Gottes wie Habakuk, er beobachtete alles Treiben der Gottlosen in Jerusalem zu seiner Zeit und dann meinte er, dass Gott passiv bleibe. Gott, du bist passiv. Warum bist du passiv? Warum tust du nichts? Warum schaust du nur zu? Er konnte nicht verstehen, warum Gott passiv bleiben könne. Und dann antwortet Gott ihm und sagt, siehe, ich wirke ein Werk. Er ist die ganze Zeit am Wirken. Wir sehen es eben nicht. Wir sehen es nicht und darum denken wir, Gott handle nicht. Hier aber öffnet der Geist Gottes Hesekiel die Augen und wir sollen glauben, was hier steht. Gottes Thron hat Räder. Das bedeutet, dass Gott beständig arbeitet und sich beständig auf das Ziel zu bewegt. Immer. Gott kann gar nie der passive Gott sein. Der passive Gott der Philosophen, der sich zurückgezogen hat in einen Winkel und nicht mehr eingreift und handelt in dieser Welt. Nein, Gott müsste aufhören, Gott zu sein, wenn das geschehen sollte. Er ist immer der Unveränderliche, Gegenwärtige, Allgegenwärtige, Allmächtige Gott. Aber dann sieht Hesekiel, dass ein Rad inmitten des Rades ist oder inmitten ja, ein Rad inmitten eines Rades. Das bedeutet, dass Gottes Regiment für uns eben nicht zu durchschauen ist. Es ist nicht einfach, es ist nicht simpel. Es ist nicht so wie eine Milchbuchrechnung, dass man das immer berechnen kann und dass es absehbar ist. Gottes Regiment ist komplex. Räder greifen in Räder, Bewegungen erzeugen Gegenbewegungen. Und wir spüren und sehen und erfahren ja nur die Bewegung, die uns gerade ergreift. Aber wie das, was jetzt an uns geschieht, ein anderes Geschehen vorantreibt und wie alles aufeinander einwirkt, das sehen wir nicht. Aber uns genügt es zu glauben, dass der, der auf dem Thron ist, alles zueinander so vollkommen in Beziehung setzt, dass alles dazu beitragen muss, dass sein Vorsatz vorangetrieben wird. Alles. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirken muss. So müsste man Römer 8, 28 übersetzen. Wirkt zusammen. Alles, was geschieht, es wirkt zusammen zu diesem einen Ziel, dass Gottes Absichten sich erfüllen. Nun, wenn wir eine Kirchuhr von innen des Kirchturms besehen, dann sehen wir da verschiedene Räder, die ineinander greifen und ein Rad geht in die Richtung und das andere, in das es greift, in die entgegengesetzte. Und wir können uns keinen Reim auf das Ganze machen. Und doch muss jedes Rad in die Richtung laufen, in die es läuft, damit jeder Zeiger, also die beiden Zeiger, so laufen, wie sie laufen und genauso schnell laufen, wie sie laufen. Und uns scheint es manchmal, jetzt läuft ja alles rückwärts. Das ist ja alles nur kontraproduktiv, rückläufig, nur destruktiv. Wie kann das mit Gottes Plan übereinstimmen? Nehmen wir das Beispiel Josefs, das Leben Josefs. Gott hat dem Josef früh, in der Jugend schon geoffenbart, was sein Ziel mit ihm ist. Er soll einst Herrscher sein. Und er wird ja auch Herrscher, wie wir wissen. Und Gott hat auch uns das Ziel geoffenbart. Wir sollen einst mit Christus herrschen. Und alles, was uns in unserem Leben befällt, dient diesem Ziel, ist diesem Ziel zugeordnet. Auch wenn es scheint, dass es immer in die entgegengesetzte Richtung läuft. Was passiert mit Josef als nächstes, nachdem er diese Offenbarung von Gott empfangen hat? Als nächstes wird er nicht erhöht, sondern wird hinuntergeworfen in einen Brunnen. Das ist abwärts, nicht aufwärts. Als nächstes wird er nach Ägypten verschleppt, aber als Sklave, nicht als König. Also es geht abwärts statt aufwärts. Nachher hören wir davon, dass er in ein Gefängnis geworfen wird. Also es geht immer wieder abwärts. Und doch, am Ende ist Josef genau das, was Gott sich für Josef vorgesetzt hat. Und alle diese Geschehnisse, die scheinbar dem nur entgegenwirkten, die mussten alle sein, damit Josef das wurde, was er wurde. Es durfte keines fehlen. Räder greifen in Räder. Und doch muss alles Gottes Ziel fördern. Ihr zwar hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen, auf das er täte, wie es an diesem Tag ist. So sagt Josef in 1. Mose 50, rückblickend auf sein Leben. Es heißt von diesen Rädern, sie hatten Felgen. Und diese waren hoch und schrecklich. Und so kommt uns Gottes Regiment oft vor. Wir nehmen Dinge wahr, hören von Dingen, erfahren Dingen, Katastrophen. Und da kommt uns das Wirken, Walten Gottes nur hoch und schrecklich vor. Und wir können es nicht erklären. Aber, und das ist ein Aber mit Gewicht. Vers 18, ihre Felgen waren hoch und furchtbar und ihre Felgen waren voll Augen. Was bedeutet das nun? Also es geht jetzt wiederum nicht darum, dass wir uns das sinnlich vergegenwärtigen, sondern was heißt das Augen? Augen heißt sehen, Einsicht haben. Und das bedeutet, dass alles, was Gott tut, alles, was er geschehen lässt in dieser Welt, er tut es mit vollkommenem Wissen. Wir wissen ebenso wenig. Wir nehmen von der Wirklichkeit einen so verschwindend kleinen Schlitz wahr. Und darum ist uns das meiste rätselhaft und unerklärlich. Nun, wir können gar nicht alles wissen, können gar nicht alles sehen und Gott will auch nicht, dass wir alles wissen. Aber wir sollen das Entscheidende wissen. Was sollen wir wissen? Wir sollen wissen, wer weiß, und das soll uns genügen. Wir sollen den kennen, der weiß, was er tut. Der mit vollkommenem Wissen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vollkommenem Wissen aller Dinge, aller Menschen, aller Umstände, mit diesem Wissen handelt. Und dann sieht Hesekiel, lesen wir jetzt den letzten Abschnitt des Kapitels 26 bis 28. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteines und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben drauf. Und ich sah wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum, von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer, und ein Glanz war rings um denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht, und ich hörte die Stimme eines Redenden. Ja, auf dem Thron, da sieht Hesekiel die Gestalt, eine Gestalt, die das Aussehen wie eines Menschen hat. Gestalt eines Menschen. Hesekiel sieht hier den Menschen so. Er sieht den einige Jahre später auch Daniel sah. In Daniel 7, dort sieht er auch den Menschen so. Er sieht hier den etwa 2.500 Jahre später Johannes sieht auf der Insel Patmos, den Menschensohn, dem Gott alles in die Hand gegeben hat. Der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles in die Hand gegeben. Alles, Gott hat ihm Gewalt gegeben über alles Fleisch, Johannes 17. Alles ist in seiner Hand, alles ist ihm untertan, alle Gewalt ist ihm gegeben, dem Menschensohn. Könnte unser Leben, könnte die Welt, könnten die Geschicke der Welt, die Geschicke des Volkes Gottes in einer besseren Hand sein? Wüssten wir unser Ergehen und das Ergehen des Volkes Gottes in einer besseren Hand als in seiner Hand? Und wir kennen ihn ja. Er ist ja kein unbekannter Gott. Wir kennen ihn, den Herrn der Herren, den König der Könige, den Herrscher über allem. Wir kennen ihn. Er ist hier unter uns gewesen. Er hat als Mensch auf dieser Erde gelebt. Er hat Gott geoffenbart und er hat sich für Sünder dahingegeben. Alles gegeben, um uns das höchste Gute zu erwerben. Und in dessen Hand ist alles, ist auch unser Leben, ist das Ergehen des Volkes Gottes. Von ihm geht alles aus und in seiner Hand ist alles, was auch Jerusalem befallen hat und noch befallen wird. Das ist der Blick des Propheten. Das sieht der Prophet durch Gottes Geist belehrt. Die Hand des Herrn kommt über ihn und er sieht den Menschensohn. Und am Menschensohn sieht er zunächst Feuer, Vers 27. Feuer, ähnlich wie auch Johannes das sah, wie das Aussehen von Feuer, von seinen Lenden aufwärts, von seinen Lenden abwärts. Feuer, der Ausdruck von Gottes Heiligkeit, wenn er mit Sünde zu tun hat. Ja, unser Herr ist auch der Richter aller. Aber er ist der, der das Gericht für sein Volk stellvertretend getragen hat. Und so sieht Johannes den Regenbogen. Den Regenbogen. Der Regenbogen, das ist das Zeichen der Gnade. Der Regenbogen erschien zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem ersten Gnadenbund, den Gott mit Menschen schloss. Das war der Bund mit Noah. Das war ein Gnadenbund. Wenn er auch als Inhalt eigentlich relativ bescheidene, also ich sage jetzt relativ bescheidene Verheißungen hatte, nämlich nur die, dass die Erde erhalten bleibt. Aber es war ein Gnadenbund. Denn Gott hat in diesem Bund alles versprochen und hat gesagt, dass er alles tut. Ich setze das Zeichen in die Wolken und wenn ich dieses Zeichen sehe, dann werde ich dafür sorgen, dass nie mehr die ganze Erde überschwemmt werden wird durch eine Flut wie zuvor. Und er stellt keine einzige Bedingung. Er sagt nicht, ich werde das tun, sofern ihr euch jetzt endlich zusammenreißt. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Lektion gelernt von der Flut. Nichts davon. Es ist ein reiner Gnadenbund. Und so ist der Regenbogen das Zeichen der Gnade. Das Zeichen der Gnade. Und wir verstehen, dass mit dem Licht des Neuen Testaments ja erst richtig voll. Der Richter, er, der sein Volk richten muss, er, der der Richter aller ist, hat auch selbst das Gericht getragen. Und so kann er seinem Volk, für das er bezahlt hat, bedingungslose Verheißungen geben. Und so versteht Johannes, so versteht Hesekiel, später auch Johannes tatsächlich, denn Johannes sieht ja den Regenbogen auch um den Thron Gottes. Ja, so versteht der Prophet, dass all diese Gerichte, die jetzt über Juda und Jerusalem kommen, dass sie nicht bedeuten, dass Gott sein Volk verstoßen habe. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, sondern sie bedeuten, dass Gott sein Volk züchtigt, um es für dieses Ziel zu erziehen, um es dahin zu bringen, wo er es haben will, um das Volk zu dem Ziel zu bringen, das er sich in seiner Gnade vorgesetzt hat. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Ja, da sah er alle Vollkommenheiten des Herrn, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Gnade. Und als ich es sah, fiel ich nieder. Und dann hörte er die Stimme eines Redenden. Dann redet Gott. Wenn wir vor dem Herrn niederfallen, dann redet er. Nicht akustisch. Aber dann wird uns sein Wort Leben und Licht. Leben und Kraft. Und das war bei Hesekiel auch so. Er kann nachher nicht mehr bedrückt, niedergeschlagen, betreten gewesen sein, denn jetzt sah er. Und jetzt war er niedergefallen vor diesem Gott. Und wenn Gott redet, dann leben wir. Wenn Gott schweigt, ja, dann wehe uns, dann wird's dunkel. Morgen machen wir Fortsetzung mit Kapitel 2 und 3 mit der Botschaft des Propheten. Ja, wir wollen zum Abschluss miteinander beten. Unser Gott und Vater, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für die Gabe deines Sohnes. Wir danken für das Heil, das du durch deinen Sohn gewirkt und bereitet hast. Und wir danken, dass du Propheten in die Welt gesandt hast, von deinem Sohn zu zeugen und seine Gedanken zu enthüllen, zu offenbaren. Und so dürfen wir das niedergeschriebene Wort lesen und glauben und darin dich, unseren Herrn und Gott, reden hören. Deine Stimme, dein Wort und darin deine Herrlichkeit sehen. Wir beten, dass du uns offene Augen gibst für dein Walten, dein Wirken in unserem Leben, in unserer Zeit. Und wir beten, dass du uns offene Ohren gibst für dein Reden. Amen. Amen.